Live after Lehramt.
Wir Menschen möchten gerne frei entscheiden können über unsere Lebenszeit. Und wenn man in einem System steckt, wo man keine Freiheit hat, an dem System etwas zu verändern, um an seiner Lebenssituation was zu verändern, also es wird einem das Denken ja quasi abgewöhnt. Fehlt vielleicht die Kreativität, weil man auch die Netzwerke nicht hat, weil man keine Vorbilder hat. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich keine Netzwerke außerhalb von Marxloh habe, wenn ich keine Vorbilder außerhalb von Marxloh habe, weil ich es gar nicht kenne, dass jemand in meiner Familie arbeitet.
Live after Lehramt. Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben! Willkommen zu einer neuen Folge Live after Lehramt, in der ich mir heute wieder Verstärkung an die Seite gestellt habe. Seit einiger Zeit, naja, vielleicht schon so seit 2 oder vielleicht sogar 3 Jahren, passiert es immer häufiger, dass Arbeitgeber an mich herantreten, die explizit nach Ex-Lehrkräften suchen, die Jobs ausschreiben, für die sie sich als Wunschbesetzung jemanden vorstellen, der Schul- und Lehrerfahrung gemacht hat. Und so habe ich mittlerweile ein ständig wachsendes Netzwerk von potenziellen ArbeitgeberInnen für Lehrkräfte. Ein Netzwerk, das natürlich auch gepflegt werden will und von dem unsere Kundinnen und Kunden profitieren, nämlich in unserem Programm Querausstieg schaffen, in das ich immer mal wieder ArbeitgeberInnen einlade, wenn sie akut eine Stelle zu besetzen haben, und diese Stelle wird dann vorgestellt in meiner Community. Meine Kundinnen und Kunden können Fragen stellen und sich dann auch exklusiv darauf bewerben. Und solch einen Arbeitgeber habe ich heute nicht exklusiv in meiner Community, sondern mal für euch, für diesen Podcast eingeladen. Somit wirst du heute einen spannenden Blick hinter die Kulissen eines Sozialunternehmens bekommen und somit den Perspektivwechsel mal vollziehen. Was sind das eigentlich für ArbeitgeberInnen, die nach Lehrkräften suchen? Und sind das ArbeitgeberInnen, für die ich mich total verbiegen muss, oder die potenziell sogar genau das sind, was ich in Schule vermisse? Denn Lehrkräfte haben natürlich oft Berührungsängste mit der freien Wirtschaft, die so pauschalisiert da draußen steht, außerhalb von Schule. Und man fürchtet, das sind Themen, die ich nicht verstehe, das sind Werte, die ich nicht unterschreibe, das ist eine Welt, die mir vollkommen fremd ist. Und heute wirst du sehen, es gibt Arbeitgeber, die sind ganz nah an dem, was ich mache. Und um dir diesen Einblick heute gewähren zu können, habe ich eingeladen die Geschäftsführerin des Vereins Tausche Bildung für Wohnen. Wenn du mehr solche Einblicke bekommen möchtest, dann kannst du das sehr, sehr gerne, nämlich in unserem Programm Querausstieg schaffen. Heute aber in diesem Podcast, und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen und danke dir für dein Kommen, liebe Christine Blix. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir waren im Voraus schon im Austausch. Ich weiß also schon einiges über dieses Unternehmen. Und das fand ich so spannend und auch unterstützenswert, dass ich der Meinung bin, wir sollten diesen Raum hier gemeinsam nutzen, um bekannt zu machen, welche wichtige Arbeit ihr leistet. Und das kann ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal in Aussicht stellen. Am Ende der Folge wird es auch darum gehen, dass ihr aktuell Bedarf habt, also Ausschreibungen am Laufen habt und dass man sich bewerben darf. Da bleibt aber für dran, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen erstmal erfahren, was ist eigentlich Tausche Bildung für Wohnen? Kannst du das beschreiben, liebe Christine?
Ja, ich gebe mir Mühe. Also Tausche Bildung für Wohnen, da steckt schon der Inhalt sozusagen im Namen. Wir sind ein Sozialunternehmen, das dieses Jahr 10 Jahre alt wird. Und ich habe diesen Verein vor gut 10 Jahren gegründet, und zwar in Duisburg-Marxloh, in einem Stadtteil, der vielleicht der einen oder dem anderen ganz gut bekannt ist, mindestens aus den Medien, als ein Standort oder als ein Stadtteil, dem es überhaupt nicht gut geht. Wenn man danach googelt, wird man überflutet mit furchtbaren Beiträgen zu diesem Standort. Ja, vor 10 Jahren habe ich damals noch mit einem Gründungspartner dort den Verein gegründet. Und was machen wir da? Also, wir widmen uns dem Thema Chancenungerechtigkeit, Chancenungleichheit, den dort viele Kinder im Stadtteil erfahren müssen. Das ist ein sehr armer Stadtteil mit sehr, sehr vielen Kindern und sehr schlechter Lebensqualität, muss man sagen. Einfach weil die Infrastruktur dort einfach kein gutes Leben für die Kinder hergibt. Wir haben dort eine sogenannte Tauschbar eingerichtet. Das muss man sich so vorstellen, vielleicht wie einen offenen Ganztag nach der Schule oder wie ein Jugendzentrum für Grundschulkinder insbesondere. Und dort können die Kinder einfach nach der Schule hinkommen und haben dort dann einen sicheren, angstfreien und fröhlichen Raum, den wir ihnen dort bieten, um mit ihnen dort Hausaufgabenbetreuung, Lernförderung zu geben, aber auch so die ganz banalen oder basalen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Ja, die Kinder können da hinkommen, wenn sie was zu essen brauchen, wenn sie unter- oder überzuckert sind und erleben dort einfach eine sehr enge Beziehung zu unseren sogenannten Bildungspaten und Bildungspatinnen. Das sind wiederum junge Leute, die bei uns ihren Freiwilligendienst absolvieren oder schon im Studium sind und sich bei uns eben als Bildungspaten und Patin engagieren. Und für dieses Engagement, was sie ableisten, meistens für 1 Jahr oder etwas länger, erhalten sie von uns mietfreies Wohnen in vereinseigenen WGs und zusätzlich noch ein Taschengeld. Und wir bilden die jungen Erwachsenen ja weiter und aus, mit dem Ziel, dass sie ja in eine Mentorinnenrolle gehen können für Kinder, die eben so in armutsbetroffenen Haushalten groß werden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir den Anspruch, dass die jungen Erwachsenen nach ihrer Zeit bei uns wissen, was ist eigentlich mein nächster Schritt im Leben. Das heißt, gehe ich studieren, mache ich eine Ausbildung oder ganz was anderes. Das heißt, wir versuchen jungen Erwachsenen auch Orientierung zu geben und ja, sich entscheiden zu können. Und das machen wir eben in dieser Begegnung zwischen den Kindern, die selber in einer verunsichernden und verunsicherten Position sind, und den jungen Erwachsenen, die gerade aus der Schule rauskommen und auch noch nicht so wissen, bin ich Fisch oder Fleisch und wo soll es hingehen? Und in diesem Verhältnis, in diesem Zusammentreffen entsteht eben ganz, ganz viel Neues und wie ich glaube, entsteht ganz viel Bildung in dieser Zusammenarbeit. Das Ganze machen wir jetzt an 6 Standorten in Deutschland. 5 Standorte sind im Ruhrgebiet, im Prinzip entlang der A40 zwischen Duisburg und Dortmund.
Ja, die teilt
Ich
das so in Nord und Süd und das ist auch so ein Armutsgürtel, ne? Ich glaube,
ganz,
nördlich davon ist eher die ärmeren Gebiete,
ganz
südlich die.
genau. Ja, das ist wirklich, wenn man sich das anschaut, auf der Karte verstörend, muss man sagen. Wir sind alle in den nördlichen Teilen, also in den ärmeren Gebieten, in Duisburg, Gelsenkirchen, in Essen, in Witten, Dortmund, habe ich sie alle genannt? Ja, das waren 5, vertreten und jetzt seit letztem Sommer eben auch in Hamburg, in einem Stadtteil, dem es ebenfalls nicht gut geht. Und so versuchen wir eben zu mehr Chancengerechtigkeit beizutragen.
Es gibt also im Grunde drei Personenkreise, die da zusammenkommen. Das sind zum einen die Kinder, die dann da von euch Hausaufgabenhilfe erhalten, aber auch einfach Programm, Freizeitprogramm. Du hattest mir auch schon erzählt, es gibt auch Ferienprogramm in mindestens einer Hälfte der Ferien und die so eine Art von außerschulischer OGS da erleben. Dann gibt es die Heranwachsenden, die das für die Kinder anbieten und gleichzeitig aber auch daran wachsen, das zu tun. Und es gibt dann die Erwachsenen, die wahrscheinlich Angestellten des Vereins und die Vereinsleitung, die wiederum die BUFDIs, also die Bundesfreiwilligendienstleister, koordinieren, deren Wohnen organisieren, deren Mentoring oder Ausbildung
Genau,
koordinieren.
also jeder Standort wird durch 3 Personen geleitet und geführt und zwar sehr selbstständig und zweimal in 3 verschiedenen Rollen. Es gibt eine Fachkraft, die sich um die Organisation des Standortes kümmert, also ja, Projektmanagement, auch Fundraising betreibt, den Kontakt zur Presse hält, den Kontakt zur Zentrale hält. und im Prinzip den pädagogischen Kräften die Hände frei hält, damit sie ihre Arbeit gut machen können. Und die zwei pädagogischen Kräfte konzentrieren sich auf einmal die Begleitung der jungen Erwachsenen und die andere Person eben auf die Verbindung zu den Kindern, um zu schauen, was braucht jedes einzelne Kind? Können wir das überhaupt leisten? Wir sind jetzt keine Sonder- oder heilpädagogische Einrichtung und trotzdem sind die Bedarfe manchmal in dieser Richtung sehr groß. Was können wir machen? Können wir pragmatisch sein und die Kinder trotzdem aufnehmen, weil manchmal ist das besser als gar nichts. Genau, und so ist der Standort aufgestellt durch diese drei Fachkräfte. Und am Ende der Sendung kommen wir ja nochmal drauf, dass ich gerade ausschreibe und da gerade Lehrkräfte so wahnsinnig spannend finde.
Ja, genau. Da wollen wir nämlich auch noch wissen, warum eigentlich Lehrkräfte. Und wahrscheinlich bekommen wir im Verlauf unseres Gesprächs auch immer ein besseres Gespür dafür, warum das vielleicht für euch gerade so wichtig ist. Magst du mal erzählen, du hast gerade schon gesagt, das sind Kinder aus bedürftigen Familien, aus armutsgeprägten Gebieten. Was ist deren Lebensrealität? Also die gehen zur Schule. Was ist die schulische Realität? Und mit welchen Herausforderungen geht ihr dementsprechend um?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Was allerdings alle Kinder eint, ist eigentlich, dass sie eben in Armut aufwachsen. Und das wissen wir aus allen Studien. Und ich denke auch, alle Zuhörerinnen und Zuhörer werden nicht umhin gekommen sein, das zu bemerken, dass eben Armut ja die schlimme prägende Gemeinsamkeit ist, die dazu führt, dass Kinder eben besonders benachteiligt werden. Das ist gar nicht in erster Linie vielleicht der Herkunftsstatus, sondern eben die Armut. Das heißt, wir sprechen davon, dass sehr viel kinderreiche Familien sind. Wir Deutschen kriegen ja irgendwie nur 1,2 Kinder oder so. Da kenne ich die Statistik nicht so gut. Aber wir haben viele Familien, die haben 4, 5 Kinder, die aber nur ein Kinderzimmer haben, wo sich Matratzen übereinander stapeln, die abends ausgelegt werden. Es gibt auf jeden Fall eher keinen Schreibtisch für jedes einzelne Kind. Dann gibt es große Altersunterschiede. Das heißt, die älteren Kinder haben gar keinen Raum, sich zurückzuziehen, um Hausaufgaben zu machen beispielsweise. Oder vielleicht müssen sie auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen, weil die Mutter alleinerziehend ist oder eben arbeitet. Vater ist nicht da oder ist eben auch, macht Doppelschichten. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Auf jeden Fall gibt es meistens kein ruhiges Umfeld, was geregelt ist, wo die Kinder sich ja in einen Alltag zurückziehen können, der ihnen ermöglicht, ihre Hausaufgaben regelmäßig zu machen. Und dann muss man sich ja nur selber vorstellen oder bei den eigenen Kindern, wie oft die eigentlich mit Fragen vielleicht kommen. Es braucht manchmal nur so einen kleinen Schubser oder eine kleine Antwort, schau doch mal hier oder lies noch mal drüber. Und das können viele Eltern gar nicht leisten, weil eine Sprachbarriere da ist oder weil die Eltern selber nur ein paar Jahre zur Schule gegangen sind oder eben keine Zeit haben. Es liegt ganz sicher nicht an dem Willen der Eltern, dass ihre Kinder eine möglichst gute Bildung bekommen, sondern eher an der Hilflosigkeit, auch am System überhaupt zu verstehen mit diesen verschiedenen Schulsystemen und den Ämtern, mit denen sie sich rumschlagen müssen. Wir hatten ein Kind, es war mir sehr, sehr nah, dieses Mädchen. Die ganze Familie haben wir unterstützt. Die waren staatenlos. Also die Mutter hatte keinen Pass. Die Kinder sind hier geboren, haben aber auch keinen Pass gehabt. Und die Kleinste hat auf ihren Geburtstagszettel geschrieben, in der ersten Klasse war das, dass ihr größter Wunsch ein Aufenthaltstitel ist. Und das ist natürlich eine Realität, ja, die wünscht man keinem 6-jährigen Kind. Und das sind ja Dinge, die wir versuchen, in unseren Tauschspaß aufzufangen. Das heißt, die Kinder haben da eine Regelmäßigkeit, die haben feste Ansprechpersonen, die haben feste Lerngruppen, es gibt was zu essen, es gibt was Gesundes zu essen, wir versuchen, zuckerhaltige Sachen zu vermeiden. Die dürfen ihre Emotionen rauslassen, auf die auch reagiert wird. Ich würde sagen, dass wir versuchen, einen angstfreien Raum und einen Wohlfühlort zu kreieren, weil ich glaube, dass das die Grundvoraussetzung ist dafür, dass man überhaupt was Neues dazulernen kann. Kennt man von sich selbst, wenn ich im Stress bin, Hunger habe oder Sorgen habe, dann habe ich sehr, sehr schwer, mich hinzusetzen und Englischvokabeln zu pauken oder eine neue Sprache zu lernen oder, keine Ahnung, irgendwas für BWL zu studieren oder ähnlich. Ja, so, und den Kindern geht es natürlich auch gar nicht anders. Und das versuchen wir erstmal herzustellen, ganz viel über Beziehungsarbeit, über Zeit, um dann den nächsten Schritt eigentlich ins Lernen zu gehen. Und dann auch den Versuch zu machen, das Lernen entlang den Herausforderungen oder den Aufgaben, die die Schule stellt, dass die gut durch die Schulhausaufgaben kommen, aber auch darüber hinaus eben über den Tellerrand zu gucken und sich auch zu trauen, weg von diesem klassischen Lernen und Nachhilfe zu kommen, sondern Dinge in Bewegung zu lernen. Mhm. Also ganz viel Bewegung mit den Kindern zu machen, spielerisches Lernen, beispielsweise mit Theaterarbeit oder mit Musik. Wir haben ein ganz tolles Programm gehabt, wo die Kinder ihre eigenen Rap-Songs geschrieben haben. Kann man sich bei YouTube anhören. Das ist fantastisch. Da haben die sich mit Sprache auseinandergesetzt. Das haben wir richtig professionell vertont. Und die können sich das auf YouTube angucken und es werden richtig stolz. Und wir bemerken, dass sich sehr schnell eine Verbesserung einstellt, sowohl in der Schule als auch im Umgang miteinander.
Okay. Eine Verbesserung. Woran ist die beobachtbar? Also wenn Kinder bei euch starten, beginnen, zum ersten Mal da sind, im Unterschied zu jemandem, der euch schon kennt, Stammkunde ist oder Stammgast ist, was für eine Verwandlung vollzieht so ein Kind?
Also ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, also eigentlich ist das kleinste Problem der Kinder vielleicht eine 5 in Mathe zu haben, sondern vielmehr, was die sonst aus ihrem Leben mitbringen. Und, wir helfen dabei, dass die 5 in Mathe besser wird. Und das passiert relativ schnell, wenn die anderen Grundlagen gesetzt sind. Wie ich gesagt habe, die Beziehungsarbeit, das regelmäßige sich hinsetzen und auch ein bisschen die Verwandlung der Worte lernen oder Hausaufgaben. Ne? Also da hat kein Kind Bock drauf. Und wir versuchen das aber so zu machen, dass sie Lust drauf haben, dass es nicht so ein Zwang ist quasi dahinter. Und dann verändern sich die Noten. Ja, daran kann man es natürlich ablesen. Aber auch wir bekommen natürlich auch Rückmeldungen von den Lehrkräften, von Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, dass sich was verändert. Dass Kinder sich plötzlich trauen, vor der Klasse vorzulesen, was vorher nicht denkbar war. Oder das, was geschrieben wird. Das sind kleine Veränderungen, aber die sehr schnell sichtbar werden. Die Kinder, die jetzt schon länger zu uns kommen, die fühlen sich richtig zu Hause bei uns. Mhm. Also so, denen gehört das. Denen gehört die Tauschbar. Ja. Und es ist auch so, das hören wir immer wieder an allen Standorten über all die 10 Jahre jetzt. Die Kinder wollen immer bei uns schlafen. Die wollen bei uns übernachten. Das ist für die das Größte. Ja, dass die dann, und das machen wir in manchen Ferienprogrammen auch, dann gibt es halt so eine kleine Pyjama-Party für die Kinder mit Kinoabend und Taschenlampen, Gruselgeschichten und so weiter. Also solche Sachen in den Ferien und in den Freizeiten gibt es ganz, ganz viel, was die Kinder zum ersten Mal mit uns erleben. In den Wald gehen, den Stadtteil verlassen, auf den Bauernhof gehen, mal eine Ziege anfassen, gucken, woher Eier kommen beispielsweise. Dass die ja nicht aus dem Supermarkt kommen, sondern hinten aus einem Huhn. Wir hatten in einer Ferienfreizeit jetzt Leihhühner. Also wir haben uns Hühner ausgeliehen und dann durften die mit denen kuscheln und fanden das natürlich erstmal ganz kurios, dass das Ei da hinten rauskommt und sie haben es gegessen nahe trotzdem. Also eigentlich Erfahrungen, die man jedem Kind wünscht und das jedes Kind braucht, ja, um gut groß zu werden.
Ja, das klingt wie eine zweite Familie, wo man sich freut, dass man da aufschlägt, dann findet man da seine Freunde ja vielleicht wieder, aber dann sicherlich auch eine starke Bezugsperson in den Bundesfreiwilligendienstleistern. Also ich habe das so vor Augen, meine Tochter ist an einer Ganztagsschule und die hat einen ganz tollen Ganztag bei einem Träger. Und da sind auch Buftis, die dann mit den Kindern den Garten machen, mit irgendwelchen Hochbeeten oder erlebnispädagogischen Parcours im Wald und alles Mögliche. Und die siezen die dann, die Kinder, das finde ich immer ganz witzig, weil das sind eigentlich auch 18-Jährige, ne? Und dann, der Herr So-und-so hat heute zu mir gesagt, dass... Und die knuddeln die ganze Zeit. Ja. Und das kann ich mir richtig vorstellen, was für ein enges Miteinander das ist. Jetzt gibt es natürlich dann die Rollen, die Erwachsenen darin haben. Du hast gesagt, jeder Standort wird im Grunde von 3 verschiedenen Erwachsenen geleitet, beziehungsweise sind die Erwachsenen in verschiedenen Rollen da wirksam. Und ich könnte mir vorstellen, bei dem einen oder anderen Hörer, der auch vielleicht an einem herausfordernden Standort ist oder auch mit jüngeren Kindern zu tun hat, dass diese Personen denken, oh ja, aber das ist doch genau das, wovon ich in Schule weg will. Also dieses viele Gewusel, dieses Laute, auch dieses herausfordernde Verhalten. Und das ist mir zu viel Rambazamba, zu viel Reibung. Da haben wir im Vorfeld auch schon drüber gesprochen. Inwiefern ist das so oder ist das vielleicht auch nicht so?
Ich habe jetzt selber persönlich die Erfahrung von Grundschulen noch nicht gemacht, aber natürlich weiß ich ungefähr natürlich auch, was an unseren Kooperationsschulen los ist und spreche mit Lehrkräften und so weiter. Deswegen kann ich diesen Einwand natürlich total verstehen. Ich finde, Lehrkräfte gerade an Grundschulen sind absolute Helden und Heldinnen. Also das kann man überhaupt nicht gut, also groß genug machen, was die eigentlich leisten, unter was für fürchterlichen Bedingungen. Vor allem diejenigen, die so richtig Lust haben darauf und es für sie eine Berufung ist und dann das System das alles so wahnsinnig erschwert. Das will ich an der Stelle nochmal total deutlich sagen. Wir haben mit ganz tollen Lehrkräften auch zu tun und ich habe jedes Verständnis dafür, wenn man quasi scheitert an diesem System, weil das so schwierig natürlich ist. So, das vorausgeschickt, ist es bei uns ein bisschen so wie so eine kleine grüne Insel oder wie so eine Insel der Glückseligen, habe ich manchmal gesagt. Natürlich haben wir die gleichen Kinder, die auch in den Schulen vor Ort sind. Aber wir haben vielleicht zwei ganz entscheidende Unterschiede und die sind groß. Und zwar, die Kinder müssen nicht zu uns kommen, die wollen zu uns kommen. Mhm. Das ist was anderes. Also das ist ja ein freiwilliges Angebot. Das ist das eine und das andere ist, dass wir viel kleinere Gruppen haben. Das heißt, wir haben 2 Slots am Tag, 14 bis 16 Uhr und dann kommt je nach Standort, also das hängt so ein bisschen von der Größe und der Anzahl unserer Tauschbar ab und wie viel Personal wir vor Ort haben. Es kommen dann so im ersten Slot zwischen 12 und 18 Kinder, die sich dann auf die Räume verteilen, die dann wiederum von ihren Bildungspatinnen und Paten betreut werden. Das heißt, wir haben nie größere Gruppen als 1:4, in denen wir lernen, also wo Stillarbeit versucht wird. Und natürlich mit dem Grundschulkind, das will nicht still lernen, das will laut lernen. Ja, so, das ist nicht dafür gemacht, zu sitzen wie ein Erwachsener am Tisch und still zu sein. Und darauf versuchen wir einzugehen. Deswegen, ja, es ist laut bei uns, auf jeden Fall. Und man wird ständig unterbrochen und kann seinen Gedanken kaum zu Ende denken. Das ist natürlich bei uns so. Aber das ist immer so, wenn man sich entscheidet, mit Kindern zu arbeiten. Halt laut. Und das sollen sie auch unbedingt sein. Aber wie gesagt, der Vorteil, die wollen bei uns sein. In den allermeisten Fällen haben die auch richtig Lust drauf. Wenn sie älter werden, ein bisschen pfiffiger und so weiter, klar, rebellieren die und schimpfen und so weiter. Das ist natürlich auch da. Aber ich würde sagen, dass der Umgang auch innerhalb des Teams, also innerhalb der Erwachsenen, mit den BildungspartInnen, das, was wir etablieren wollen, ist eben einen sehr gleichwürdigen Umgang miteinander, sehr auf Augenhöhe, weil ich da betonen will, es geht mir nicht, es geht wirklich um Gleichwürdigkeit. Nicht alle können machen, was sie wollen.
Da denken jetzt vielleicht viele schon an Jesper Juhl.
Ganz genau.
Genau, das sagt vielen Hörerinnen und Hörern was. Und wenn nicht, dann solltet ihr ihn googeln. Ein dänischer Familientherapeut, ist das richtig, genau, der mittlerweile verstorben ist. Und der, es ist eine Bewegung, Family Lab, gegründet hat, aber auch eine Fortbildungseinrichtung. Und da geht es um gleichwürdige Erziehung bzw. Beziehung.
Ja, dem fühlen wir uns sehr verbunden und auch der Arbeit von Maike Plath aus Berlin, das ist so unsere
Heimat. Die auch in diesem Podcast schon zu Gast war, weil sie Ex-Lehrerin ist und eine ganz, ganz tolle Führungskräfte, Schulungspersönlichkeit.
Mhm. Genau, also in dieser Haltung arbeiten wir und es ist überhaupt nicht leicht, weil es gibt keine Leitfäden richtig, wo man abchecken kann, abhaken kann, das ist das. Dann mache ich es richtig, sondern man muss immer wieder neu überlegen. Und das ist aber Teil des Konzepts. Also das ist eben.
Arbeitet ihr dann mit dem Veto-Prinzip von der Maike Plath?
Das führen wir ganz nach und nach führen wir das ein.
Stark.
Und also merken, dass das mit dem Veto-Prinzip eine ganz tolle Methode sein kann, die bei uns oder ist, die bei uns einfach noch sehr viel mehr Wirkung entfalten kann. Also wir sind da gerade auf dem Wege sozusagen.
Ah ja.
Sind aber sowieso im Geiste schon so miteinander verbunden. Und ich glaube, deswegen ist die Arbeit bei uns sehr viel mehr, also kann die Arbeit sehr viel befriedigender sein, weil ja, man ist der Lautstärke und dem Gewusel und so weiter ausgesetzt. Aber ich glaube, dass das Gefühl der Selbstwirksamkeit und auch in Freiheit zu arbeiten sehr viel stärker angeregt wird bei uns und auch das Gefühl, so stelle ich es mir zumindest in der Schule vor, dass man ja was abzuleisten hat nach einem Schema als Lehrkraft und daran ja permanent scheitern muss, es ist ja so nicht funktioniert.
Das weil die Grundlage von allem Bewertung ist.
Richtig, genau. Ganz genau. Und bei uns ist es nicht so, sondern wir versuchen das einzelne Kind anzuschauen in den eigenen Bedürfnissen. Und ich sage überhaupt nicht, dass es leicht ist und wir sind immer noch auf dem Weg, der sehr weit ist, aber das ist nun mal, wir arbeiten in Entwicklung, da gibt es keinen Endpunkt, auf den ich hinarbeite, wo ich sagen kann, oh, jetzt bin ich fertig, ja, sondern es geht ja nur permanent ums Scheitern und wie gehe ich damit um? Werde ich darin unterstützt, dass Scheitern hier nichts ist, was negativ behaftet ist, sondern das ist zwar was mir persönlich natürlich schwerfällt, da sind Ängste verbunden, das ist frustrierend, aber es ist integraler Bestandteil, also man wird nicht abgewatscht deswegen, sondern es ist so, hey, und jetzt was können wir jetzt daraus lernen und wie kommen wir damit ein Stück weiter? Und das aber auch transparent zu machen, finde ich ganz wichtig, also auch gegenüber den Kindern, dass wir als Erwachsene nicht auftreten in dieser Haltung, wir wissen alles, können alles. Ja, stimmt ja gar nicht. Wir wissen eben gar nichts und können eben auch nicht alles. Und das ruhig transparent zu machen. Ich bin hier im Moment komplett hilflos in der Situation. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier rauskomme mit euch. Macht ihr mal einen Vorschlag. Ne? Und trotzdem in Führung zu gehen. Deswegen ist dieser Begriff mit der Gleichwürdigkeit heißt nicht, wir sind alle auf Augenhöhe und wir behandeln Kinder wie Erwachsene. Nein, so nicht, sondern wir sind diejenigen, die Verantwortung für die Beziehung übernehmen müssen. Das bedeutet aber, ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen und gehe in Führung, aber in Gleichwürdigkeit. Und wir machen die Kinder nicht zum Objekt unseres Konzeptes sozusagen. Deswegen bin ich so, ist unsere Stärke, dass wir, ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, konzeptlos sind.
Mhm. Also zumindest ohne Agenda.
Genau. Es gibt keine Checkliste. Das muss bis dann und dann. So, und die ganz große Herausforderung, warum ich es eben auch so wahnsinnig spannend finde, mit Lehrkräften zusammenzuarbeiten und hoffe, dass hier sich jemand motiviert fühlt, sich bei uns auch zu bewerben, ist, dass so ein Spannungsverhältnis ja besteht zwischen dem, die Kinder müssen ja nun mal in die Schule gehen und es hilft in deren Leben natürlich, wenn sie mit einer guten Note weil in die nächste Schulform kommen und auch einen guten Abschluss machen. Und gerade die Kinder, über die wir sprechen, die haben es ja dreimal so schwer. wie Lieschen Müller. Das ist alles belegt. Also die müssen ja eigentlich besonders gut sein. Die müssen besonders viel Unterstützung bekommen. Die müssen, gerade die besten Lehrer müssen eigentlich mit diesen Kindern arbeiten. So, wir versuchen also dieses Spannungsverhältnis hinzubekommen zwischen dem, was sie machen müssen in der Schule, was wir vielleicht auch manchmal blöd finden, und all dem, worüber ich gerade gesprochen habe. Die Beziehungsarbeit, das spielerische Lernen, das, was mehr auf Persönlichkeitsentwicklung abzielt. Und das miteinander zu kombinieren mit auch dem Anspruch der Eltern, der meistens so ist, komm, wieso, ich gebe mein Kind hier ab wie in eine Autowerkstatt und kriege das repariert und schlau, in Anführungsstrichen, guten Noten zurück. Das ist echt eine richtig große Herausforderung. Wo wir auf dem Weg sind und wo wir uns total über Menschen freuen, die sowohl das System, Schule, kennen und die ihren Job lieben und die aber vielleicht sozusagen, die da raus wollen aus dieser Starrheit und aus dem Gefühl zu scheitern, um bei uns dieses Wissen mit einzubringen und auch gemeinsam daran zu arbeiten, wie man das dann hinkriegt, die Kinder gut zu begleiten, in dieser Haltung, die ich eben formuliert habe, und in dieser Starrheit des Systems. Deswegen finde ich eben Lehrkräfte, also insbesondere, weil wir uns auf Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse fokussieren, eben auf die Grundschullehrkräfte, wo wir ja wissen, dass dort eigentlich die bestausgebildetsten Lehrer und die meisten hin müssten und nicht die ins Gymnasium.
Ja, und alleine durch deine Darstellung eures Menschenbildes oder eures Kinderbildes und der dahinterstehenden Werte werden sich sicherlich viele unserer Hörerinnen und Hörer angesprochen fühlen, weil das genau das ist, was sie von Schule so entfremdet. Also für viele Lehrkräfte ist das auch offensichtlich was, was sie gut miteinander vereinbaren können. Aber für erfahrungsgemäß die Personen, die sich hier hinter diesem Podcast sammeln, führt das zu einem inneren Zerwürfnis mit ihrer eigentlich doch so wichtigen Rolle, die sie ja eigentlich auch lieben, ist vielleicht zu groß, aber deren Sinnhaftigkeit sie vollkommen einsehen, wo sie ganz intensive Erfahrungen machen, Bindungserfahrungen und trotzdem immer das Gefühl haben, es gibt hier diesen Störfaktor und das ist letztlich der Fakt, dass ich dich ja bewerten muss. Das ist immer das, was uns auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Ich kann dich individuell fördern, ich kann versuchen, dich zu sehen, dich zu nehmen, wie du bist. Und hinterher ist das aber dann 3-. Also das ist viel, der Faktor, womit Lehrpersonen Schwierigkeiten haben, umzugehen. Oft auch insbesondere dann, wenn sie selber Kinder bekommen haben. Das ist nochmal oft ein Verstärker, weil natürlich durch die emotionale Beziehung zu ihrem eigenen Kind, das sie von Tag 1 kennen, sie das nochmal ganz anders in ihrem Potenzial erkennen und sehen, was macht das, wenn da jetzt die 4 in Mathe steht oder die 2 in Mathe. Was sendet das für eine verkürzte Botschaft? Das ist gleichzeitig aber auch Gatekeeper für bestimmte Ausbildungen, dieses Zeugnis. Also in so einem Dilemma stecken ja viele Lehrpersonen auch, ne? Und gleichzeitig hast du ja auch betont, dass für diese Kinder dieses Zeugnis aber so wichtig ist, weil es ein wichtiger Gatekeeper für Bildungswege ist, für andere Lebensentwürfe und dass sie deswegen in diesem System diese Leistungen erbringen müssen, um Zugang zu bestimmten Dingen zu haben. Und wir aus dem Bildungsbürgertum, wir können uns kritisch über Schule äußern und vielleicht auch unsere Kinder an alternative Schulformen schicken, wo es auch gar nicht mehr um Noten geht, weil wir es uns leisten können.
Ja, und wir haben die Kontakte, was man auch nicht vergessen darf, finde ich, was Aladin Elmar-Falani so beeindruckend darstellt. Es geht ja gar nicht nur um die vielleicht nicht so guten Noten oder ähnliches, sondern das ganze Netzwerk, was wir Vitamin B nennen, ist nicht vorhanden in diesen segregierten Stadtteilen und Gesellschaften und so weiter, sondern ja, wie du gesagt hast, wir können uns vielleicht leisten, ein Kind auf eine alternative Schule zu schicken und ins Ausland und hier noch ein Praktikum oder sonst was. Das Geld fehlt, aber es fehlt auch überhaupt das Wissen darüber, dass es sowas gibt, dass man so ein Ungehorsam, nenne ich das mal, gegenüber dem staatlichen System auch einfach haben darf und kann. Man muss bedenken, viele der Eltern derjenigen Kinder, über die wir sprechen, haben entweder selber die Bildung nicht genossen oder kommen aus Ländern, wo man eine, wo man obrigkeitshörig ist. Da rebelliert man nicht gegen das Schulsystem. Klammer auf, Klammer zu sozusagen. Das heißt, viele der Familien können gar nicht Praktikumsplätze, hier mach doch mal bei Onkel Doktor sowieso dein Praktikum, weil es nicht gibt, diese Zugänge. Es ist eben nicht durchlässig. Und das ist sozusagen auch ein Kapital, was wir versuchen, durch so eine Durchlässigkeit eben hinzubekommen. Kleine, schöne Geschichte. Wir hatten einen Jungen aus Afghanistan bei uns, der 2015 gekommen ist. Da war der 14 oder 15. Und der hat super schnell Deutsch gelernt, ganz fleißig. Und der hat, wenn man ihn nach seinem Berufswunsch gefragt hat, hat er gesagt, er will Bundeskanzler werden. Mhm. Und dann fanden das immer alle so, ja, süß, ne? Und dann hat er auf einem Sommerfest bei uns einen Landtagsabgeordneten kennengelernt und hat dem so am Ärmel gezupft und gesagt, ich würde gerne mal ein Praktikum machen. Dann hat der zweimal im Landtag ein Praktikum gemacht, hat jetzt gerade sein Abi geschafft und studiert Politikwissenschaften. Wie wäre er sonst an den Ärmel des Landtagsabgeordneten gekommen? Es wäre nicht passiert, ja. Und das sind so Zufälle, die wir gerne versuchen wollen zu schaffen auch. Und dafür muss aber erstmal quasi der viel besagte Horizont sich erweitern, der bei den meisten eben an der Stadtteilgrenze endet.
Mhm.
Ja. Also Bildung ist nur, also Schulbildung ist echt nur so ein kleiner Teil.
Ja, und auch da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen, Duisburg-Marxloh, da ging bei mir eine Glocke an. Das sagt mir erst seit kurzer Zeit was, denn ich habe eine Podcast-Folge gehört aus einem anderen Podcast, den ich ganz gern höre, Zeitverbrechen. Das klingt jetzt ganz schlimm, schon direkt, dass es da um Verbrechen geht. Es geht aber um die Welt in Duisburg-Marxloh, das im Grunde ein Stadtteil ist, der rund um das Thyssen-Krupp-Werk entstanden ist. Also es ist ein komplettes, eine Stadt in einer Stadt, die rund um den Riesenarbeitgeber ThyssenKrupp geht. Und da geht es um einen Werksunfall in dieser Folge, ne? Und dieser Werksunfall, der ist im Grunde nur Aufhänger in der Folge. Die heißt Tod im Stahlwerk. Das ist vielleicht jetzt eine Empfehlung an die Personen, die hier hellhörig werden. Und diese Folge dient nur als Aufhänger im Grunde, um diese Welt in Duisburg-Marxloh kennenzulernen. Und ich habe es mir jetzt nochmal angehört, um das nochmal präsent zu haben. Da geht es auch ganz viel darum, dass die Erlebenswelt außerhalb von Marxloh endet. Viele dieser Personen waren noch nie in Duisburg-Zentrum, wissen gar nicht, wie es da ist, dass es vielleicht sogar eine ganz nette Stadt ist. Die kennen nur Marxloh und sind auch so beschränkt, weil es da so viel um informelle Beziehungen geht, um Türöffner, wer mehr Deutsch spricht und wer irgendwelche Strippen hat zu Wohnungsgebern und so. Und wenn ich mir vorstelle, in dieser Welt nicht nur Erwachsener zu sein, sondern Kind von Erwachsenen, die so in so viel Fremdbestimmtheit sind, weil sie die Sprache nicht beherrschen, weil sie Angst bekommen, wenn sie einen offiziellen Brief bekommen, den sie nicht verstehen, den sie irgendwo übersetzen lassen müssen, wofür sie Geld bezahlen, dann ja, stelle ich mir das sehr hoffnungslos vor, dass man da aus dieser Welt aus eigener Kraft ausbricht, ohne so eine Struktur zu haben, ne?
Mhm. Ja, also ich hoffnungslos will ich, also mag ich gar nicht so gerne sagen, weil wenn ich so an Kinder da denke, dann hoffe ich natürlich, dass sie immer die Hoffnung auch haben und dass sie so einen Drive haben, rauszukommen. Und wir versuchen, also ich glaube, was wir versuchen, was eben na, trotzdem total schwierig ist, ist einerseits realistisch zu sein. Also wir tun nicht so, als hätten die gleichen Chancen. Ich rede auch nie von Chancengleichheit oder Chancenungleichheit, weil das nützt unseren Kindern nichts, wenn sie die gleichen Chancen haben.
Sie brauchen mehr Förderung.
Sie brauchen eine Gerechtigkeit, also entlang ihrer Möglichkeiten. Ich mache es in einem anderen Bild. Wenn ich einem Rollstuhlfahrer an die Sprint-Startlinie schiebe und sage, ja, stehst ja jetzt auch hier, ne? Kannst ja mit dem Sprinter hier, mach doch mal so. Mhm. Ja, dann hat er die gleiche Startchance, aber es ist total ungerecht.
Mhm.
Ja, ich mache diesen Punkt, also ich finde diese Feinheit in der Begrifflichkeit unglaublich wichtig. Wenn ich da an die Kinder denke, dann ist es vor allem von meiner Seite die Hoffnung, dass wir es schaffen, in den Kindern, wie so ein, wie das so ein bisschen sozialromantisch, aber es, ich kann es nicht anders ausdrucken, wie so ein Samen zu säen, der sich irgendwann entfaltet und wo die Kinder, die dann irgendwann erwachsen sind, eine Kraft haben innerlich und dass sie begreifen und sich dahin arbeiten, dass sie eine Wahl haben in ihrem Leben. Weil es macht den Unterschied, ob ich die Wahl habe, den Stadtteil zu verlassen oder ob ich das nicht habe, weil ich nicht weiß, wie das geht, weil ich die Sprache nicht kann, weil ich, es gibt so viele Gründe, ja. Aber wenn ich die Wahl habe zu entscheiden, nein, ich will hier bleiben, ist was anderes. Dann habe ich sozusagen die Wahl über mein Schicksal selber getroffen. Aber so viele Menschen haben diese Wahl nicht mal. Und das ist was, was ich ganz schwer aushalten kann. Und was auch so ein Treiber ist, eigentlich dieses Projekt immer weiter voranzutreiben.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und in einem ganz anderen Kontext ist das auch für Lehrkräfte so, die sich oft als wahllos empfinden, dass sie ja nur die Wahl haben, im Lehrberuf zu bleiben und dass die Arbeit mit uns ihnen überhaupt erst die Wahl eröffnet, bleibe ich oder ich weiß ja jetzt, was das andere wäre und wie ich da hinkomme und ob ich dieses Risiko gehen will. Und in dem Moment kann ich sagen, entscheide ich mich anders oder verbleibe ich? Und die Lehrkräfte, die dann verbleiben, verbleiben mit einer ganz anderen Haltung, als wenn sie aus Wahllosigkeit oder gefühlter Wahllosigkeit verbleiben. Das ist natürlich ein ganz anderer Kontext. Das will ich überhaupt nicht die Parallele ziehen zu den Familien, über die du sprichst, ne? Weil Lehrkräfte sind in der Regel verbeamtete A12 oder A13-EmpfängerInnen.
Aber es hat ja was mit der Lebenszufriedenheit zu tun. Also ich finde es ein super Vergleich, muss ich sagen, weil das ist so, weil es das so nachvollziehbar macht. Das ist halt nur in Anführungsstrichen auf einem anderen Bereich. Wir Menschen möchten gerne frei entscheiden können über unsere Lebenszeit. Ja? Und wenn man in einem System steckt, wo man darauf trainiert wird, nur nach Bewertung und nach System und auch nicht mehr selber sozusagen, also keine Freiheit hat, an dem System etwas zu verändern, um an seiner Lebenssituation was zu verändern, also es wird einem das Denken ja quasi abgewöhnt, könnte man vielleicht überspitzt sagen, und man dann keinen Ausweg sieht, außer, ne, außer ich gebe alles auf, aber was kommt denn dann danach? Fehlt vielleicht die Kreativität, weil man auch die Netzwerke nicht hat, weil man keine Vorbilder hat. Ist genau das Gleiche. Ist genau das Gleiche, wie wenn ich keine Netzwerke außerhalb von Marxloh habe, wenn ich keine Vorbilder außerhalb von Marxloh habe, weil ich es gar nicht kenne, dass jemand in meiner Familie arbeitet. Menschen sind ja nicht faul. Das sind nicht so Sozialschmarotzer oder sonstiges. Da steht hinter jeder Person so eine individuelle Geschichte mit einer Tragik, mit Träumen und Wünschen und so weiter. Mhm. Und ich habe auch noch nie einen Elternteil getroffen, die nicht das Beste für ihre Kinder wollten. Also das gibt es nicht, glaube ich. Aber wenn das alles fehlt nach draußen, hilft manchmal nur so ein kleiner Lichtblick, dass man irgendwo die Tür aufmacht und da schimmert ein Lichtstrahl irgendwie ins Dunkel. Dass man vielleicht das Gefühl hat, Mensch, es gibt irgendeine Möglichkeit, da draußen zurechtzukommen. So. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen. Und zwar nicht in eine, sondern in zwei Richtungen. Ja? Wir versuchen das bei den Jungen, bei den Kindern, aber auch bei den jungen Erwachsenen, die ja meistens nicht aus so einem Stadtteil kommen, sondern wir fahren hier rückwärts in die sogenannte Integrationseinbahnstraße rein und bringen sie ja in Stadtteile und mit Menschen in Kontakt, mit denen sie nie in Kontakt gekommen wären. Und dadurch entwickelt sich ganz schnell so eine Botschafterfunktion, weil es natürlich total einfach ist, mit dem Finger auf so einen Stadtteil zu zeigen oder auf Menschengruppen oder auf eine Moschee oder auf, keine Ahnung, irgendwelche zusammengehörigen Gruppen und sagen, die sind blöd, ja, auf die haben wir keine Lust, die sind immer so, ja, und die sind immer so. Das macht es so ganz leicht, das für eine Gruppe zu machen, aber es ist total schwer, wenn man dann einzelne dieser Gruppen kennenlernt, wenn man Einzelschicksale hören lernt, wird es plötzlich ganz plastisch Und man merkt, es gibt eigentlich diese Gruppe nicht. Was ist denn das eigentlich? Ein Mensch mit Migrationshintergrund? Was soll denn das sein, bitte? Ja, also die haben überhaupt diese Beschreibung, was wir im Kopf haben, wenn man diesen Begriff sagt, die haben gar nichts miteinander gemeinsam. Nichts.
Wenn also, das Aladdin Mafalani nicht Superdiversität oder Hyperdiversität.
Ja, genau. Ja. Genau, und das ist so das, was wir da ja auch anregen, ist bei den jungen Erwachsenen, die als Bildungspaten in den Stadtteil kommen, boah, dann passiert erstmal was mit den Leuten. Ah, ich habe eigentlich immer gedacht, ich müsste die Straßenseite wechseln, wenn drei mit Adidas-Hosen auf uns zukommen. Wir haben ja immer gedacht, Menschen, die 5 Kinder haben, ist irgendwie assi oder, ne? Also so, und das verändert sich so schnell. Und diese Erfahrung nehmen die ja auch wiederum mit in ihre vielleicht wahrscheinlich privilegiertere Welt, wo sie lernen, sich dann nochmal anders zu positionieren. Ne? Finde ich auch ganz, ganz wichtig.
Ja. Bevor wir jetzt noch mehr darüber erfahren, wen ihr gerade sucht und was man dann da tut in diesen Stellen, würde ich noch gerne wissen zur Genese dieses Vereins. Wie, du hast gesagt, du machst das jetzt seit 10 Jahren. Wie kamst du zu diesem Thema? Hast du das gegründet? Und das klingt ja auch danach, dass es natürlich Gelder gibt. Woher kommen die? Und da wohnen junge Leute in Wohnungen, die ihr finanziert. Wie funktioniert dieses ganze Tauschebildung für Wohnen?
Versuch das mal nicht zu lang ausufern zu lassen. Genau. Genau. Also wie ich dazu gekommen bin, aus Versehen sozusagen. Ich bin aus Versehen und ungewollt eigentlich Sozialunternehmerin geworden. Ich habe eigentlich Philosophie studiert und auch unter ziemlich schwierigen Voraussetzungen. Ich bin schon als Teenager Mutter geworden und musste noch durch meine 11., 12. und 13. Klasse. Und nach dem Abi war mein Sohn schon 3 und weiß daher, wie das ist, wenn man zu so einer, ja, am stärksten zu verarmenden Bevölkerungsgruppe gehört. Ich habe ihn alleine großgezogen und habe dann trotzdem eben, wie gesagt, Abi gemacht, studiert und so weiter. Ich glaube, weil ich so ein Sturkopf bin. Das ist sozusagen mein Bruchstück meiner Biografie, sozusagen mein Teil, der so die Seele von Tauschebildung für Wohnen ist, einfach weil ich es wichtig finde, dass Kinder einen guten Ort haben, wo sie nicht stigmatisiert werden, wie du bist hier Kind von der Alleinerziehenden, ne, dann ist mir auch direkt schön wegstigmatisiert. Genau, das ist so mein Teil. Und beim Philosophiestudium war mir immer alles viel zu theoretisch. Das ist ja nur Kopf, nur Elfenbeinturm. Und dann diese Sprache, die wahnsinnig diskriminierend ist. Weil das sind so tolle Ideen. Und dann wird es aber so ausgedrückt, dass es 0,5% der Bevölkerung versteht. Wieso? Also das ist total exkludierend. Das hat mich schon immer wahnsinnig genervt. Und dann mein erster Job hat mich dann mit einem jungen Mann zusammengebracht, der in Duisburg-Marxloh aufgewachsen ist, eben als Sohn von türkischen Einwanderern. So die klassische Karriere, die Eltern konnten ganz wenig Deutsch, nicht sehr gebildet, und er hat dann mit vielen Geschwistern ist er aufgewachsen, hat einfach früh erlebt, was es bedeutet, wenn man den falschen Namen, die falsche Haarfarbe, falsche Religion, falscher Stadtteil, alles war falsch, ne, sozusagen. Noch nicht mal einen deutschen Pass, weil, obwohl er hier geboren ist und so weiter. Und ja, dann haben wir irgendwie gemeinsam so gemerkt, dass wir aus völlig verschiedenen Welten kommend, aber so eine gleiche Haltung und auch so, irgendwie, wenn wir zusammengekommen sind, dann war das so ein bisschen wie so eine chemische Reaktion. So, und jetzt können wir was machen. Und er hatte also die Grundzüge von Tauschebildung eigentlich selber erlebt, dadurch, dass die Mutter seines besten Freundes, das war so eine alt 68er Hippie-Lehrerin, die extra mit ihrem blonden deutschen Sohn in Marxloh geblieben ist. So. Und genau, die war Lehrerin und die war eigentlich so die Prototypin für die erste Bildungspatin, weil sie sich ihn geschnappt hat und gesagt hat, so, ey, du lernst jetzt erstmal richtig Deutsch und wir gehen mal ins Theater. Und es gibt sowas wie einen Schüleraustausch, was er dann auch gemacht hat. Die war wahnsinnig wichtig, diese eine Person. Und im Prinzip ist das, was wir machen. Also in der Hoffnung, manchmal braucht es nur eine Person, die an einen glaubt, die diesen Samen sät, die immer die Fahne hochhält für einen, dass man das schafft, da durchzukommen. Es ist auch tatsächlich, gibt es Studien dazu aus den USA, dass es diese eins, es kann Nachbar, Oma, Tante, egal, es muss gar nicht die Eltern sein. Und so hat er das eigentlich am selben, am eigenen Körper, am eigenen Leben erfahren. Und dann kam, gab es, also hat, er hat schon sehr viel Stadtteilarbeit gemacht und so. Und wir haben dann das Konzept zusammengeschrieben. Und dann 2012 haben wir den Verein gegründet. Hat es nochmal 2 Jahre gedauert, bis wir die erste Tauschbar eröffnen konnten. Und dann ist er ausgestiegen aus dem Projekt aus gesundheitlichen Gründen und ist in die Türkei gezogen. Und seitdem mache ich das, also machte ich das allein. Jetzt sind wir ja rund 20 Mitarbeitende, also wirklich eine große Organisation geworden, mit den 6 Standorten. Genau, wie finanziert sich das Ganze insbesondere durch Stiftungsgelder? Das heißt, ich muss sehr viel Fundraising betreiben. Wir haben große, bekannte Stiftungen, die den Großteil finanzieren, aber auch Unternehmen, die für einzelne Standorte sich engagieren und Patenschaft für einen Standort übernehmen und dann mit einem jährlichen Betrag uns darin unterstützen, zum Beispiel die Personalkosten für eine Standortleitung zu tragen. Und es, ja, so ein ganz bisschen Einnahmen haben wir immer mal wieder über öffentliche Fördertöpfe. War jetzt keine Grundfinanzierung aus irgendwelchen öffentlichen Töpfen. Und somit sind wir eben aber auch sehr frei. Das heißt, oft sind Langzeitförderungen oder Sockelfinanzierung geknüpft an irgendwelche Bedingungen, die vermeintlich eine Qualität sichern sollen. Haben wir nicht. Also wir sind da frei in der Gestaltung.
Okay. Und ihr sucht jetzt aktuell. Mein Wissensstand ist 2 Standortleitungen oder 3, ist ja auch egal. Wenn jetzt jemand diese Folge später hört und sagt, ja Mist, jetzt ist die Frist abgelaufen. Ich glaube, ihr seid auch nicht ganz unglücklich über die ein oder andere Initiativbewerbung, weil ich schätze, da wird sich immer mal was tun oder vielleicht baut ihr euch auch perspektivisch noch weiter auf. Beschreibt doch mal, was oder wen vielmehr ihr aktuell sucht.
Genau, sehr gerne. Also wir freuen uns immer über Initiativbewerbungen, weil es passiert immer viel innerhalb des Teams und manche wollen mal von einem Standort an den anderen wechseln oder was anderes machen. Deswegen freuen wir uns über ja, coole Bewerbungen und halten die dann bei uns im Pool und melden uns auch, wenn sich was tut. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in der Zukunft, dass wir in der Zukunft so in 1,5 Jahren auch Leute suchen. Und da habe ich auch immer ein bisschen Lehrkräfte oder ehemalige Lehrkräfte vor Augen, die Lust haben, einen eigenen Standort zu eröffnen. Also
die, wie so ein Franchise.
Ganz genau.
Okay.
Die ein Franchise-Lizenz von uns bekommen und dann an ihrem Standort selber einen Standort eröffnen, wie wir das im Sommer in Hamburg gemacht haben. Das ist nämlich unser erster Franchise-Standort. So, und da hatte ich immer so gedacht, Mensch, das könnte auch voll gut für eine ehemalige Lehrkraft in Frage
kommen. Das glaube ich auch.
Die so Bock hat, ja, selbstständig zu sein und ihre ganze Kompetenz einzubringen und dann noch ganz viel dazu zu lernen, nämlich das ganze Sozialunternehmerische. Mhm. Und wir bringen das bei. Also wir bilden dann die Franchise-Nehmer oder Nehmerinnen aus. So. Mhm. Freue ich mich über Kontaktaufnahmen auf jeden Fall.
Wie ihr Kontakt aufnehmt, das stelle ich euch natürlich alles in die Shownotes. Wir sagen es gleich auch nochmal. Ihr könnt es aber natürlich auch googeln, Tausche Bildung für Wohnen. Ne? Ich glaube, alle ZuhörerInnen sind des Googlens mächtig. Wir stellen es aber auch nochmal in die Shownotes und wir werden es gleich sagen.
Genau. Okay.
Sucht jetzt gerade.
Und jetzt gerade suchen wir tatsächlich, weil sehr viel Bewegung im Team ist, suchen wir eigentlich noch 2 Personen, die die pädagogische Leitung am Standort übernehmen mit dem Fokus auf der Arbeit mit den Kindern. Mhm. Und also wie gesagt, es sind Grundschulkinder, weswegen ich eben vor meinem inneren Auge natürlich vor allem Menschen habe, die Grundschulpädagogik gemacht haben oder auch Sonderheilpädagogik in diesem Bereich, die einfach Lust haben, mit uns ja, das vorhin genannte Spannungsverhältnis zwischen den Wie bringen wir die Kinder eigentlich gut durch die Schule und was können wir alles weglassen? Ja, aus der Erfahrung einer Lehrkraft, die kann sich ja ganz viel davon erzählen, was hilft und was nicht hilft. Ja, in diese Richtung bei uns auch weiter zu entwickeln. Und gleichzeitig bringt diese Person, das ist unsere Hoffnung, eben sehr viel fachliches Wissen mit, aber auch eben den Mut. Und das interessiert mich dann auch total, den Mut sozusagen das Schulsystem zu verlassen und alles Positive, was für eine Lehrkraft damit ja auch in Verbindung steht, aufzugeben. Das braucht einen Mut. Und ich habe Bock auf mutige Leute, die selber denken und tatkräftig sind. Und gleichzeitig ist es so, um dem leider einen kleinen Dämpfer zu setzen. Also wir können da, bei uns sind wenige in Vollzeit. Es würde eine Möglichkeit geben, dass man als Vollzeitkraft vielleicht zwei Standorte betreut, gar nicht an einer ist, sondern an zweien. Sonst ist das so eine Stelle zwischen 50 und 65, maximal 70%. Und wie ich gerade gesagt habe, wir werden kaum vom Staat irgendwie subventioniert oder bezahlt. Wir müssen alles selber fundraisen. Das heißt natürlich, surprise, sind unsere Gehälter auch nicht so, wie man das aus der Schule gewöhnt ist oder wenn man bei der Stadt angestellt ist. Aber wir haben ein richtig cooles Team. Wir haben unglaublich viel Freiheit, unglaublich viele Erfolgserlebnisse. Und ich glaube, die Selbstwirksamkeit, die man bei uns hat, ist sehr, sehr hoch. Man kann sich zu dem Thema nachher auch ein Video angucken. Es gibt so ein kleines Video, wo Teammitglieder erzählen, warum sie bei uns arbeiten. Das finde ich immer ganz schön.
Ja, ihr seid relativ viel im Fernsehen zu sehen,
Auch das.
offensichtlich. Und da stellen wir euch auch einen Link in die Shownotes. Und jetzt sagtest du gerade ja, und das ist eher in Teilzeit. Und ich weiß es aber ja auch von unserer Kundensituation, dass das für viele auch erstrebenswert ist, weil zum Beispiel sie sich nebenher noch eine kleine Selbstständigkeit aufbauen. Da haben wir einige Leute, die ich auch im Hinterkopf habe, die Coaching-Ausbildungen haben, systemische Berater-Ausbildungen oder irgendwas im Bereich Gesundheit, Yoga oder sonstiges und die eigentlich gerne auch diese Nebentätigkeit praktizieren möchten mit der Sicherheit einer Anstellung dazu.
Ja,
Und
super.
das wäre zum Beispiel genauso ein Szenario, ne?
Genau. Also für uns kein Problem. Also nicht nur kein Problem, sondern auch gern gesehen. Und die Arbeit an dem Standort ist immer sehr, also ist wirklich sehr, sehr frei im Sinne von natürlich, wir haben von so und so viel bis so und so viel Uhr geöffnet und in der Zeit kommen die Kinder und dann, klar, muss man als pädagogische Kraft vor Ort sein, aber sowas wie Überstunden ab feiern, Urlaubsplanung, das ist alles total frei gestaltbar und mit dem engsten Kollegen oder der engsten Kollegin zusammen sozusagen zu klären. Also da haben wir so flache Hierarchien, das interessiert mich alles nicht, wie die, wer wann wo im Urlaub ist. Solange der Standort läuft, ja, ist da jede Freiheit irgendwie gegeben und wir versuchen sehr doll ein Arbeitgeber zu sein, der wirklich das Bestmögliche für die Arbeitnehmer und für das Team eigentlich bereitstellt. Das ist auch eine Herausforderung natürlich, also insbesondere wenn viele junge Eltern bei uns arbeiten, na, mit Vertretungssituationen und so weiter. Aber wir versuchen eigentlich für jeden immer das so möglich zu machen.
Was ja auch konsistent ist mit dem, wie ihr mit euren Kindern umgeht,
Genau.
das setzt sich ja dann oft auch in der im Mitarbeitermanagement oder in der Führung
Genau.
fort, ne? Okay. Für welchen Standort sucht ihr aktuell? Oder einfach Ruhrgebiet, ist ja alles gut vernetzt, oder?
Genau, also ganz aktuell haben wir da noch eine Stelle in Gelsenkirchen, in Ückendorf sitzen wir da. Es kann aber sein, dass sich noch was in Dortmund oder in, ja, in Dortmund tut. So, ja. Wir haben im Moment so, deswegen zögere ich auch gerade, wir haben im Moment so, und ich nenne es gerade ein Personalpuzzle, weil einige von einem an den anderen Standort wechseln. Und also man soll sich auf jeden Fall bewerben, wenn man irgendwie entlang der A40 sich vorstellen kann zu arbeiten an
Ja.
diesen anderen
Oder
Stellen.
perspektivisch, je nachdem, wann ihr das hört, wenn ihr vielleicht selber eine Vision habt, so etwas als Franchise möglicherweise zu etablieren.
Genau. Sehr gerne.
Okay. Wo genau kann man jetzt hinschreiben und gibt es Fristen für diese Bewerbung, die jetzt ganz aktuell läuft?
Über unsere Homepage tauschebildung.org, die du ja auch nachher in die Shownotes noch stellst, da kann man sich bewerben, da sind die Jobs offen. Die Frist haben wir jetzt im Rahmen dieses Podcasts nochmal verlängert, also ganz bis zum 20. Mai kann man sich bewerben und dann würde ich die Klappe zumachen, damit wir in die Planung gehen können. Initiativ kann man sich immer bewerben und zum Thema Franchise kann man sich auch immer melden. Das ist ein sehr langer Vorbereitungsprozess. Da gibt es keine Deadlines. Also 20. Okay. Mai für die Stelle der pädagogischen Begleitung unserer Kinder in Teilzeit oder eventuell in Vollzeit, wenn man zwei Standorte bedienen kann. Aber das sind Details, die man immer besprechen kann. Und wir laden meistens erst zum digitalen Kennenlernen ein, ein erstes Beschnuppern. Dann geht es direkt in die zweite Runde, in eine Hospitation an einen Standort. Dann gibt es nochmal ein Gespräch, das ist unsere Bewerbung. Ja.
Und wichtig ist noch die Verfügbarkeitsfrage, weil Lehrkräfte ja jetzt gerade überlegen, was mache ich nach dem Sommer? Mache ich noch so ein Schuljahr? Oder wie schnell komme ich jetzt hier aus der Geschichte raus, wenn ich Lust auf euch habe? Das heißt, die Person müsste jetzt nicht auch direkt irgendwie am 1. Juni schon in den Startlöchern stehen. Was ist so der Horizont?
Bestenfalls zum 1. Juli. Kann die Person zum 1. Juli einsteigen, wobei bei uns im Juli gar nicht so viel los ist. Es macht aber aus verschiedenen Gründen Sinn, zum 1. Juli zu starten und richtig auf der Matte stehen, 1. August. Beziehungsweise das ist, glaube ich, ein Sonntag. 2., 3. August, also ja. Anfang August. Genau. Das wäre der perfekte Start.
Okay, das wäre auch ein realistischer Horizont für diejenigen, die jetzt noch kurzfristig mit der Wimper zucken und da überlegen, einen Schlussstrich zu ziehen. Denn in den meisten Bundesländern ist die offizielle Schuljahresgrenze der 31.07.
Genau.
Genau. Okay. Da haben wir jetzt eine ganze Menge erfahren und einen sehr weiten Schlenker gemacht über die Genese dieses Unternehmens, dann das Leitbild dieses Unternehmens, die ganz konkrete Arbeit. Und das war auch mein Ansinnen, einmal diesen Perspektivwechsel hinzubekommen für die Hörerinnen und Hörer, die eigentlich ja nur die Schulwelt kennen und immer denken, da draußen gibt's doch gar keinen. Wer sollte denn Interesse an mir haben und dann auch vielleicht sogar noch explizit Interesse an dem, was ich als Erfahrungshorizont mitbringe? Das gibt es, das haben wir heute gehört, hier stellvertretend mit einem Sozialunternehmen. Und ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Christine, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Und wir sehen in den Shownotes dann zum einen Ausschnitte, wie man euch erleben kann, also eine Stellenbeschreibung. Dann kann ich auch noch was verlinken, wo man euch noch mal intensiver sieht. Das hattest du mir geschickt im Rahmen von Galileo. Ne? Das kann ich auch gerne mit verlinken. Und dann natürlich die Homepage. Ja, genau. Und dann danke ich dir sehr herzlich, dass du uns diesen Einblick heute gewährt hast, liebe Christine.
Ja, vielen Dank. Ich bin ganz gespannt und bis ganz bald.
Bis bald. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss.
Ciao.